Null ist das Nichtvorhandensein einer Zahl. 29. März 2029 im Camp. Und bitte denken Sie daran, Finger weg von Soft-Touch-Tasten. Es könnte sein, dass Sie sich am Ausrotten der gefährdeten Zahlen mitschuldig machen. Kippschalter und Hebel sind unbedenklich. Aufkleber mit eingezeichneter Einteilung und Drehmechanismen sind Displays mit Leuchtziffern vorzuziehen. Seien Sie sich der Folgen bewusst, wenn wir uns nicht alle daran halten. Es wäre ein Rückschritt ins finstere Mittelalter, ja, in die eisige Steinzeit. Ein mit Bildern aus dem Overhead-Projektor bereicherter Vortrag von einem seriösen Herrn mit Seitenscheitel ging zu Ende. Er hatte eindrucksvoll vermittelt, wie man sich bei der Anschaffung und Nutzung technischer Geräte des täglichen Gebrauchs richtig verhalten sollte. Im Elektrofachmarkt wurden immer noch parallel zu den neuen Alternativen die alten Modelle angeboten. Es gab Induktionsherde und sprechende Körperwagen zum Sonderpreis, obwohl in den Radionachrichten dringend von dem Kauf digitaler Geräte abgeraten wurde. Bernards Laptop war relativ alt. Er würde wahrscheinlich keinen neuen mehr bekommen. Detlef und Herr Schmid hatten in der Schule noch Internetzugang für Recherchen und gelegentliche Bestellungen. E-Mails wurden kaum mehr geschrieben, weil mit dem Verzicht auf die Computer auch all die E-Mail-Accounts gelöscht worden waren. Nach der technischen Beratung folgte an diesem Vormittag eine Runde Tai Chi im Stehen, die die Vorturnerin anleitete. Dann breiteten einige Teilnehmer die Sessel und diesmal auch handliche rechteckige Tische von der Rückwand des Raumes für alle Anwesenden vor. Anders als Börner, der gestern vergeblich in das beschlagene Glasfenster des Aushangkastens gespäht hatte, hatten sie wohl mehr Einblick in den Programmablauf. Auch Detlef war zu Börnards Verblüffung vorbereitet. Auf das Hauptthema des heutigen Tages mit anschließender Arbeitsrunde, die babylonische Mathematik ohne Null, war er schon neugierig. Das ist sicher interessant für mein geplantes Mathematikschulbuch. Rechnen mit den Zahlen von 2 bis 9. Nach dem Seitengescheitelten und der Vorturnerin kam nun eine schwarzhaarige Schönheit in den Raum. Die Vortragende war eine arabische Gelehrte namens Fatima Bindar, die den Teilnehmern zum Thema ein Skriptum austeilte. Maria und Julia gähnten. Sie war nach der vergeblichen Suche nach einem Musiklokal auf 2 geliehenen Fahrrädern gestern spät ins Camp zurückgekommen. Unter babylonischer Mathematik versteht man die von den verschiedenen antiken Bewohnern Mesopotamiens verwendeten Rechenarten. Das Land zwischen Euphrat und Tigris liegt im heutigen Irak, begann Fatima Bindar. Die anwesenden Herren verfolgten aufmerksam und zunehmend begeistert Fatimas Vortrag, bei dem ihre schwarzen Augen und Augenbrauen mitzuplaudern schienen. Sie ging zwischen den Sesselreihen auf und ab und hüllte das Publikum in schwüle Patchouli-Wolken ein. Zwischenstromland, Gleichstromland, Wechselstromland, sinnierte Burnout verträumt, der entspannt neben Detlef saß. Er konnte jederzeit die Erinnerung an den Blick der azurblauen Augen in sich aufrufen und immer breitete sich eine strahlende Wärme in ihm aus. Trotzdem überlegte er zum wiederholten Mal, ob er die kurze Begegnung bei dem Rollwagen mit den Frühstückstabletts nicht überbewertet oder falsch interpretiert hatte. Detlefs Ellbogen stieß ihn seitlich an und riss Bernard aus seinem Tagtraum. »Schläfst du, Bernie?« Sein zuverlässiger Freund saß kerzengerade und richtete die Augen überaus fasziniert auf Frau Fatima. Beginnend bei den frühen Sumerern entwickelte sich die Mathematik bis zur Eroberung Babylons durch die Perser im Jahr 539 vor christlicher Zeitrechnung stets weiter. Sie wurde wegweisend für Physik, Astronomie, Geographie, Seefahrt, Städte- und Tempelbau, Wasserwirtschaft, Zeitrechnung, Verwaltungsaufgaben und vieles mehr. Im 19. Jahrhundert wurden etwa 400 Tontafeln aus der Hammurabi-Dynastie zwischen 1800 und 1600 vor christlicher Zeitrechnung ausgegraben. Sie sind schriftliche Zeugnisse über Themen wie Brüche, Algebra, quadratische und kubische Gleichungen, die Anwendung des Satzes von Pythagoras und das pythagoreische Tripel. Die Quadratwurzel aus 2 hatte bereits eine Genauigkeit von 6 Stellen hinter dem Komma. Sicher ist Ihnen allgemein bekannt, dass diese Rechnung kein reelles Ergebnis hat. Die Zahl hat unendlich viele Dezimalstellen. Fatima Bindar lächelte. Sie hatte mit der Unendlichkeit von Zahlen offenbar kein Problem. Es gab bereits Formeln zur Flächen- und Volumenberechnung. Für die Zahl Pi, die heute allgemein mit 3,14159 gerechnet wird, wurde oft 3 benutzt. Einmal ist auch der genauere Wert 3 plus 1/8 angegeben. Zudem errechneten babylonische Mathematiker den Erdumfang. Eratosthenes, ein in Kyrene im heutigen Libyen geborener Grieche, war um 250 vor christlicher Zeitrechnung nicht der Erste, dem dies gelang. Griechische Mathematiker hatten häufig Unterricht in Ägypten, welches in arabischer Tradition stand. Mit dem Nordafrikaner scheint sie nicht zu sympathisieren, dachte Herr Schmidt und freute sich, als Fatima Bindar mit wiegenden Hüften an seinem Tisch vorbeikam. Ihre schwarzen Augenbrauen stiegen jetzt freundlich höher und die langen, getuschten Wimpern schwangen aufwärts. Die wahre Sensation ist allerdings diese. Die babylonische Mathematik kam ohne eine Ziffer für die Null aus. Null wurde nicht als Zahl angesehen, sondern als Nichtvorhandensein einer Zahl. »Wie haben Sie denn damit gerechnet?«, fragte Kerstin Schmidt erstaunt dazwischen. Für die Bezeichnung von Stellenwerten, also 10, 100, 1000 etc., gab es fixe Begriffe. Und eine Leerstelle während eines Rechenvorgangs wurde zuerst nur mit einem Punkt markiert. Verschiedene Kulturen, die den Ursprung ihrer Schrift im Phönizischen haben, hatten gar keine Zahlenschrift. Für Buchstaben und Zahlen wurden dieselben Symbole verwendet. Detlef machte sich im hinteren Teil seines Taschenkalenders Notizen. Mit einem kurzen, euphorischen Blick teilte er Bernard seine Begeisterung mit. Die Brahmi-Schrift hatte eigene Zahlenzeichen, ebenso wie die babylonische, ägyptische und chinesische Schrift. Die Schreibweise der Null ähnelt der im antiken Indien, für die es allerdings erst im 2. Jahrhundert nach Beginn der christlichen Zeitrechnung ein schriftliches Zeugnis gibt, nämlich die Lehre von der Leerheit. Man nimmt an, dass die Inder das Rechnen mit Null von unseren babylonischen Vorfahren gelernt haben. Unter dem Sanskritwort Shunya versteht man die Leere, das Nichts, das Nichtvorhandensein. Es kommt vermutlich aus der buddhistischen Philosophie. Fatima Bindar lächelte anmutig, ihre Augen auch. Dann teilte sie an jedem Tisch weitere Zettel aus. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele von Keilschrift und indischem Sanskrit mitgebracht. Sie sehen auf dem Blatt auch die Zahlenzeichen der altindischen Brahmi-Schrift, aus der die moderne Zahlenschrift hervorgegangen ist. Sie werden heute fälschlicherweise als arabische Zahlen bezeichnet. Ich persönlich fühle mich ja geehrt, dass man sie so nennt. Neben den Beispielen für Zahlenschriften hatte Fatima Bindar auch einige Mandalas ausgeteilt. Symmetrisch angelegte Zeichnungen mit abstrakten Ornamenten, die aus einem Punkt in der Mitte entstanden. Sie zauberte ein paar Päckchen Buntstifte von der Art hervor, wie sie vor langer Zeit am Weltspartag in den Bankfilialen verteilt worden waren, als es von Banken noch Geschenke gegeben hatte. Dann ermunterte Fatima alle Anwesenden, die verschiedenen Zahlen nachzuzeichnen oder gemeinsam ein Mandala auszumalen. Die Farbigkeit der Buntstifte, der spielerische Zugang zu dem trockenen Thema und die allgemein bekannte meditative Wirkung der kreisförmig aufgebauten Mandalas würden bestimmte Gehirnregionen besonders stimulieren. So könnten überraschende Impulse freigesetzt werden, die zu Alternativen zum binären System führen könnten. Oder die kreative Aufgabe könnte schlummernde schöpferische Kräfte zur Rettung von 0 und 1 aktivieren. Das wäre dann Ende gut, alles gut, dachte Burnout skeptisch. Einige Frauen wählten zögernd Buntstifte aus und fingen an, sich mit den Arbeitsblättern zu beschäftigen. Bald begann ihnen die ungewöhnliche Aufgabe Spaß zu machen. Die meisten Männer allerdings, die wie hypnotisiert an den schönen Lippen der exotischen Frau gehangen hatten, lehnten sich in ihren Stühlen zurück und gaben vor, über den Vortrag nachzudenken. Fatima Bindar verabschiedete sich freundlich und ging. Im Raum blieb der Geruch von Patchouli und ein Zauber von Tausend und einer Nacht hängen. Dieser Sammlung von Geschichten, von der Scheherazade jeden Abend eine dem persischen König erzählt hatte, um ihren Kopf zu retten. Tausend und eine Nacht, das durfte man derzeit nicht sagen, ja, am besten nicht einmal denken, eine Zahl mit zwei Nullen und zwei Einsern.